herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Es geht um das Thema Vitamin D. Mein Name ist Thomas Kani. Ich bin Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und arbeite jetzt seit über 9 Jahren, also das ist jetzt das 10. Jahr, für Primetime Fitness im Bereich Webinare, im Bereich Trainer Audits und freue mich immer, mittwochsabends hier dabei zu sein. Es werden immer spannende Themen ausgewählt und heute sprechen wir über ein interessantes Thema, nämlich es geht heute um Vitamin D und warum das ein interessantes Thema ist und vor allem, warum das auch im Herbst und Winter so wichtig ist, hat ganz einfach damit zu tun, die Vitamin D-Speicher in unserer Leber, die halten ungefähr 3 Monate lang an. Das heißt, wenn unsere Vitamin D-Speicher voll sind, dann werden diese Speicher innerhalb von 3 Monaten aufgebraucht und Vitamin D, schon kurz vorweg, wird durch UV-Strahlung, durch die UVB-Strahlung im Körper gebildet. Das wird später mal genau erklärt. Und in unseren Breitengraden, jetzt wo wir leben, ist es so, dass ab Oktober bis Ende März die Sonne so flach steht, dass die UVB-Strahlung durch die Ozonschicht absorbiert wird und in dem Moment also unsere Haut kein Vitamin D mehr produziert. Und wir werden das noch erfahren während dem Podcast, dass uns der mit der Nahrung, dass wir da vielleicht auf 5-20% unseren Vitamin D-Bedarf decken können. Und das ist ein Riesenthema, weil fast 60% der Erwachsenen in Deutschland, die verpassen die wertvolle Chance für ihre Gesundheit. Das Robert-Koch-Institut hat also geschaut, dass ca. 60% der Bevölkerung also zu wenig Vitamin D haben, wenn es um das Thema Knochengesundheit zum Beispiel geht. Die Blutwerte, die liegen unter der Konzentration, die sie eigentlich sein sollte. Auch Kinder sind davon betroffen. Über 45% der jüngeren Generation erreichen die nötigen Referenzwerte nicht. Und besonders alarmierend ist, dass mehr als 15% der Erwachsenen und über 12% der Kinder und Jugendlichen leiden wirklich unter einem ernsthaften Mangel. Und der kann natürlich die Gesundheit massiv beeinträchtigen. Die Ursache für diese beunruhigte Situation ist einmal, dass wir eine sonnenarme Heimat haben. Das heißt also, in den Sommermonaten scheint die Sonne also sehr wenig. Und vor allem, wie gesagt, die UVB-Strahlung kommt bei uns dann nicht mehr an. Und deswegen kann der Körper auch nicht genügend Vitamin D bilden. Und die Gefahr, die lauert aber nicht nur in den Wintermonaten, sondern bei vielen Leuten das ganze Jahr. Warum? Weil wir auch unser Freizeitverhalten verändert haben. Das heißt also, auch in den sonnigen Jahreszeiten ist es so, halten wir uns viel zu wenig im Freien auf. Und das riskiert natürlich dann eine gefährliche Unterversorgung von dem sogenannten Sonnenvitamin, wie es auch genannt wird. Der Professor Dr. Spitz meinte, man müsste den ganzen Tag eigentlich nackt draußen rumrennen, damit man genügend Vitamin D bilden kann. Wichtig ist, es soll natürlich keinen Sonnenbrand geben. Das heißt also, das ist alles nicht so einfach. Aber was ist überhaupt Vitamin D? Vitamin D ist streng genommen kein klassisches Vitamin, sondern eigentlich wirkt es im Körper wie ein Hormon, also ein sogenanntes Prohormon. Das wird in der Haut, wird es mit Cholesterin gebildet, anschließend dann zuerst in der Leber nochmal umgewandelt, dann kommt es zur Niere und dort wird es dann in diese aktive Form, in das sogenannte Calcitriol umgewandelt, das ist das sogenannte Vitamin D3, das dann als aktive Form die Genregulation in vielen Zellen beeinflusst. Wo kommt er? Seit wann wissen wir, dass es Vitamin D gibt? Im 19. Jahrhundert war es so gewesen, dass in Europa und Nordamerika ist die Krankheit Rachitis, also Knochenerweichung, bei Kindern häufig aufgetreten, vor allem in den industrialisierten, sonnenarmen Städten. Und dann haben dann die Forscher natürlich untersucht und haben dann so um die Zeit 2006 bis 2019 haben sie erkannt, dass zum Beispiel Sonnenlicht der Rachitis vorbeugen kann und Leberdran heilend wirkt. Das war die Zeit, wo alle Leberdran essen mussten. die in unserem Alter sind, die kennen das. Als Kind haben die auch noch manchmal das Vergnügen gehabt. Ja, und dann hat ein amerikanischer Biochemiker, ein Elmer McCollum, der hat dann das erste Mal diesen wirksamen Stoff identifiziert und hat ihm dann den Namen Vitamin D gegeben. Wie kommt ihr auf Vitamin D? Ganz einfach, es gab Vitamin A, es gab Vitamin B, es gab Vitamin C. Also das nächste Vitamin ist dann das Vitamin D. 1920 hat man dann den Zusammenhang, oder um 1920er Jahre hat man dann den Zusammenhang zwischen UV-Licht, Haut und Vitamin-D-Bildung wissenschaftlich belegt. Dann in den 30er Jahren hat man das erste Mal Vitamin D isoliert, chemisch beschrieben und dann ganz gezielt zur Rachitis-Prävention eingesetzt. Für mich ist immer so ein bisschen der geschichtliche Hintergrund, finde ich immer so ein bisschen spannend, dass man so ein bisschen mal merkt, okay, 1920 hat man das erste Mal, wie gesagt, 22 entdeckt. Wir sind jetzt 100 Jahre, knapp über 100 Jahre später. Das heißt, so lange kennt man die Vitamine noch gar nicht. Das hat einfach mit Untersuchungsmöglichkeiten zu tun. Heute ist das natürlich etwas einfacher. Das heißt also, die Hauptfunktion von Vitamin D sind also die lebenswichtigen Aufgaben in unserem Körper sind, dass sie das Vitamin D in eine aktive Form umgewandelt wird und dann an verschiedenen Stellen wirkt. Und da haben wir ja schon zwei Punkte gehört. Wir haben gehört, es wird in der Leber umgebaut, in der Haut gebildet, es wird in der Leber das erste Mal umgebaut, dann in der Niere das zweite Mal umgebaut. Dann ist schon mal klar, wenn ich Probleme habe mit der Haut, weil ich nicht in die Sonne reingehe, wenn ich Probleme habe mit der Leber, wenn ich Probleme habe mit der Niere, dann habe ich schon mal drei Stellen, die dafür sorgen, dass vielleicht Vitamin D nicht richtig im Körper aktiviert werden kann. Vitamin D beeinflusst eine große Anzahl von Genen, wobei die Schätzungen, früher hat man gesagt, ungefähr bei 200, jetzt bei über 2000 Genen liegen, auf die es dann direkt bzw. indirekt regulierend wirkt, indem es einfach Folgendes macht: Es liest die DNA in den Körperzellen sozusagen oder sorgt dafür, dass das Ablesen der DNA, sprich also der Bauplan in der Zelle, dass der richtig abgelesen wird. Und dementsprechend kann dann auch, können dann also Proteine, Enzyme, Botenstoffe dementsprechend dann richtig gesteuert, beeinflusst werden, sodass unsere Körperfunktionen wie das Immunsystem, der Knochenstoffwechsel und so weiter richtig funktioniert. Damit das funktionieren kann, und da ist der Vorteil der moderneren Wissenschaft, wir wissen mittlerweile, dass an fast allen Körperzellen sogenannte Vitamin D-Rezeptoren vorhanden sind, die dann die Gene regulieren und das wird sehr breit. Das heißt also, für wenn es um die Synthese von Proteinen geht, das heißt für den Eiweißaufbau, wenn es darum geht, Enzyme zu bilden oder andere Moleküle. Und das wirkt sich natürlich auf den ganzen Körper aus. Das ist einmal wichtig, wenn es darum geht, dass die Stammzellenaktivität erhalten ist. Das heißt, Stammzellen sind ja die Zellen, die immer wieder neue Zellen produzieren, ob das jetzt rote Blutkörperchen sind und, und. Dann ist es wichtig, wenn es um Entzündungen und um die Immunregulation geht. Wenn es darum geht, dass sich die Haut regeneriert, dass sich der Darm regeneriert und dass sich das Lungenepithel regeneriert. Das heißt also, auch da interessant, zu Zeiten von Corona hat man gesehen, dass Menschen mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel häufiger mit Lungenentzündungen belastet waren. Und dort, wo der Vitamin-D-Spiegel sehr gut war, die hatten weniger Lungenentzündung. Das heißt also, hier ging es vor allem darum, dass man ein sehr gutes Immunsystem hat, genau dort in der Lunge, wo also die Viren dementsprechend den ersten Kontakt mit unserem Körper haben und versuchen da in den Körper einzudringen, dass wir da schon sozusagen unsere Soldaten an der Front stehen haben, die abwehren können. Wenn wir uns unseren Körper wie ein großartiges Orchester vorstellen, dann könnte man sagen, dann ist Vitamin D der Dirigent. Das heißt also, der dirigiert gleich mehrere lebenswichtige Musikgruppen in unserem Körper. Das heißt einmal das Immunsystem, das uns vor Krankheiten schützt. Dann unsere Knochen, die ja stark und stabil bleiben müssen. Wir müssen uns oder wir können uns vorstellen, unser Körper baut ständig neue Knochenmasse auf, weil sich immer wieder Knochenmasse abbaut. Das heißt, es ist ein ständiger Wandel. Alle Zellen in unserem Körper werden ständig erneuert. Die werden zum Teil repariert, zum Teil werden sie ausgebessert und in dem Moment, wo man sagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr, dann wird die Zelle erneuert. Das heißt also, diese ganze Stoffwechselprozesse, dafür brauchen wir unter anderem Vitamin D. Unsere Muskeln, die brauchen auch Vitamin D, weil da geht es ja vor allem darum, dass wir Kraft und Beweglichkeit haben. Dann unser Nervensystem ist wichtig, braucht Vitamin D, wenn es darum geht, die Stimmung zu regulieren. Das heißt also Migräne zum Beispiel oder depressive Verstimmung, Depression, aber auch Demenz. Da spielt selbst hier spielt Vitamin D eine sehr große Rolle. Dann ist er an ganz vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Stoffwechselprozesse wie jetzt zum Beispiel die Insulinabgabe beziehungsweise die Aufnahme von Kohlehydrate, damit also die Kohlenhydratverwertung, damit das alles gut funktioniert. Dafür brauchen wir auch Vitamin D. Das heißt also, es gibt Untersuchungen oder Studien, die belegt haben, dass zum Beispiel Diabetes mellitus, dass Bluthochdruck, dass Herzmuskelschwäche, also Herzinsuffizienz, rheumatische oder Autoimmunerkrankungen durch einen guten Vitamin D-Spiegel verringert werden. Oder umgekehrt, durch einen Vitamin D-Mangel das Risiko sich erhöht, eine Insulinresistenz zu bekommen und dadurch Diabetes mellitus. Der wahre Star ist aber jetzt in diesem Konzert die Kalziumaufnahme. Da ist wirklich, Kalziumaufnahme ist wichtig, wenn es darum geht, die Knochen und die Zähne aufzubauen. Und Vitamin D sorgt dafür, dass das Kalzium effizient aus der Nahrung aufgenommen wird. Das heißt also, wir sind mit einem guten Vitamin D-Spiegel, sind wir in der Lage, mehr Kalzium über den Darm in das Blut aufzunehmen. Von dort wird das Kalzium zur Leber transportiert, von der Leber wird das Ganze dann durch den ganzen Körper geschickt und dementsprechend muss das Kalzium dann wieder eingelagert werden. Damit das eingelagert werden kann, auch da spielt Vitamin D wieder mit eine große Rolle. Es hat da zusätzlich noch ein zweites Vitamin, was als Helfer da fungiert, das ist das Vitamin K, aber dazu werde ich später nochmal mehr sagen. Besonders spannend wird es aber auch bei den Muskeln. Das heißt, denken wir mal an Bizeps, Trizeps und Co., also was wir da alles haben. Das heißt, damit diese Powerpakete ausreichend versorgt werden, sind sie auch auf Vitamin D angewiesen. Nur so können sie ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten. Fehlt dieses Vitamin, kann es zur Muskelschwäche, zu Muskelkrämpfen kommen. Ganz egal, ob wir jetzt trainiert oder untrainiert sind. Die alarmierenden Warnsignale von einem Vitamin-D-Mangel sorgen dafür, dass, wenn wir wieder bei unserem Orchester bleiben, dass die gesamte Harmonie aus dem Takt kommt. Und diese Warnsignale, die können dabei so vielfältig sein, wie die Instrumente in einem Orchester, die wir haben. Ne? Das heißt also, da gibt es sozusagen Hilferufe von unserem Körper. Zum Beispiel, wir fühlen uns ständig müde und sind antriebslos, obwohl wir ausreichend schlafen. Das heißt, wir schlafen 7 bis 9 Stunden am Tag und trotzdem fühlen wir uns schlapp. Dann unsere Muskeln schmerzen oder sind schwach, obwohl wir uns gar nicht überanstrengt haben. Das kann auch so sein, dass wir unter Knochenschmerzen leiden oder sogar Knochenverformungen. Denken wir wieder an Rachitis. Dann unsere Stimmung ist gedrückt. Das heißt also, wir sind oft so in einer depressiven Verstimmung. Wir sind häufig krank und unser Immunsystem scheint geschwächt. Das sind alles oder können alles Ursachen sein für einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Vielleicht habt ihr auch schon mal gewundert, warum Vitamin-D-Mangel zu den häufigsten Mangelerscheinungen zählt. Das hat, wie gesagt, damit zu tun, dass wir viel zu wenig Zeit im Freien verbringen. Und wenn wir im Freien sind, dann schützen wir uns mit Sonnencreme so effektiv, dass kaum noch Vitamin D in der Haut produziert wird. Das heißt also, wenn wir jetzt mal in die Kosmetikschublade reinschauen, also bei mir weniger, bei Frauen wahrscheinlich mehr, die sind da fleißiger mit Hautcremes. Und wenn man da reinschaut, dann sieht man immer, da ist ein Lichtschutzfaktor, ist da meistens drin. Der hat schon meistens, haben die Lichtschutzfaktor 8, Lichtschutzfaktor 10, Lichtschutzfaktor 12. Das heißt, man merkt gar nicht bewusst, dass man jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel schminkt oder eine Tagescreme verwendet, dass man dadurch eigentlich schon seine Vitamin D-Produktion im Gesicht verringert. Und die offiziellen Empfehlungen sind ja, man soll die Sonnenterrassen sozusagen 20 bis 30 Minuten zwischen 11 und 15 Uhr im Sommer in der Mittagssonne sozusagen der UV-Strahlung aussetzen, damit sich genügend Vitamin D bilden kann. Und da haben wir einfach schon mal das Problem, zu wenig Zeit im Freien und dann, wie gesagt, Sonnencreme. Aber auch hier können wir selber aktiv werden, indem wir bewusst eine Sonnenexposition machen. Das heißt also bewusst rausgehen in die Sonne und dann gleichzeitig vielleicht das noch durch vitaminreiche Lebensmittel und durch Nahrungsergänzungsmittel dann dementsprechend ausgleichen. Hier ist zum Beispiel ein Punkt, ich werde oft gefragt, sind Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll und wann brauche ich sie, wann brauche ich sie nicht? Ich würde das immer individuell beantworten und die sicherste Antwort ist immer nicht raten, sondern messen. Das heißt also, man kann ja den Vitamin-D-Spiegel im Blut messen lassen. Man kann viele Vitamine im Blut messen lassen. Es gibt Fette, die man im Blut messen kann. Das heißt also, ich bin da eher so ein bisschen auf der Seite. Ich messe das und dann sehe ich, wo die Werte stehen und dementsprechend kann man dann agieren. Das macht am meisten Sinn. Aber manchmal steckt auch mehr dahinter. Das heißt, es gibt verschiedene Erkrankungen, die die Aufnahme oder die Produktion von Vitamin D beeinträchtigen, aber auch Medikamentengruppe, die Vitamin D beeinträchtigen und die Antibabypille, die gehört mit dazu, dass durch diese Antibabypille die Aufnahme der kompletten Vitamine, fast alle Vitamine, die unser Körper braucht, werden dadurch weniger aufgenommen. Dann kommt ein zweiter Punkt dazu, das trifft jetzt bei mir schon zu. Natürlich ist höheres Lebensalter, das heißt also durch ein höheres Lebensalter können wir in der Haut nicht mehr so gut Vitamin D synthetisieren. Wenn jemand sehr dunkelhäutig ist, dann wird er auch weniger Vitamin D in der Haut produzieren können. Oder wenn man viele Körperstellen immer bedeckt hat, ne, auch dann wird man weniger Vitamin D supplementieren oder nicht supplementieren, sondern bilden können. Die häufigsten Ursachen für einen Vitamin D-Mangel sind also einmal zu wenig in die Sonne gehen, dann natürlich in den Wintermonaten, dann bringt das nichts, wenn wir bei uns in Deutschland in die Sonne reingehen, weil wie gesagt kein UVB-Strahlung auf der Erde auftritt. Das heißt, wir können kaum Vitamin D bilden. Wir sind dann nur auf die Nahrung angewiesen. Und bei der Nahrung ist es dann so, dass wir dann viel zu wenig die Lebensmittel essen, die wirklich Vitamin D enthalten. Dann habe ich schon gesagt, dunkle Hauttypen, weil da weniger Vitamin D produziert wird. Dann bei bestimmten Erkrankungen, Leber-Nierenerkrankungen habe ich schon erwähnt und natürlich im höheren Alter, weil der Körper weniger Vitamin D bildet. Dann hatten wir eine Frage, da hieß es, welche natürlichen Vitamin-D-Quellen gibt es und wie effektiv sind sie? Die natürliche Vitamin-D-Quelle und ihre Effektivität. Ich sage jetzt mal, an allererster Stelle steht jetzt hier das Sonnenlicht. Das ist die wichtigste Quelle. Wie funktioniert das? Ganz einfach, die UVB-Strahlung, die trifft auf die Haut. Und hier wird dann mit Cholesterin wird dann Vitamin-D gebildet. Hier ist die Effizienz ist wirklich sehr hoch. Etwa 80-90% des Vitamin D wird über die Haut durch die UVB-Strahlung gebildet. Und schon 10-30 Minuten Sonne auf Gesicht, Arme und Beine können ausreichen. So die Empfehlung. Laut Professor Dr. Spitz reicht das aber nicht aus, weil, wie gesagt, wir mit Hautschutzcreme und solchen Sachen immer wieder eingecremt sind. Und selbst wenn wir jetzt die Hautschutzcreme wegmachen und gehen dann in die Sonne, wischen die weg und gehen dann in die Sonne, haben wir immer noch den Lichtschutzfaktor. Das heißt also, das dauert dann eine gewisse Zeit, bis dann dieser Lichtschutzfaktor dann weg ist, bevor wir wieder Vitamin D bilden können. Der Vorteil von der UV-Strahlung ist, erstens mal, das ist extrem effizient. Zweitens, der Körper, der reguliert die Menge selbst. Das heißt also, es kann nicht passieren, dass es zu einer Überdosierung kommt. Ne? So nach dem Motto, oh, ich war heute 8 Stunden in der Sonne und jetzt habe ich einen Vitamin-D-Überschuss. Das funktioniert nicht, weil Vitamin D, das zu viel gebildet wird, zerfällt sofort wieder in der Haut, sodass eine Überdosierung über die Sonne nicht möglich ist. Die Einschränkung ist wieder, wie gesagt, es ist abhängig von der Jahreszeit, von der Tageszeit und vom Breitengrad. Und damit ihr euch so ein bisschen ja eine Vorstellung kriegt, wie das mit dem Breitengrad bei uns zusammenhängt, es gibt eine interessante Doktorarbeit. Wir haben zwischen Süddeutschland und Norddeutschland ein sogenanntes Süd-Nord-Gefälle. Das heißt also, im Norden haben die Leute mehr Vitamin D-Mangel als im Süden, weil ganz einfach im Süden noch eine längere Zeit die UVB-Strahlung auftrifft als im Norden. Die Menge, die wir in der Haut bilden, die der Körper ungefähr bilden kann, sind ungefähr 10.000 bis 20.000 internationale Einheiten. Das heißt, die DGE empfiehlt 800 internationale Einheiten. Dann seht ihr schon mal, wenn ich jetzt in die Sonne reingehe, dann kann ich also in 30 Minuten kann ich da 10.000 bis 20.000 internationale Einheiten bilden. Und das, wie gesagt, einmal am Tag, wenn ich da in der Sonne war. Diese Menge, die entspricht dann ungefähr 250 bis 500 Mikrogramm. Die DGE sagt, ungefähr 20 Mikrogramm sollten wir zuführen. Und internationale Einheiten, der Umrechnungsfaktor liegt also bei 40. Das heißt also, die 20 Mikrogramm muss ich mit 40 multiplizieren und dann komme ich auf 800 internationale Einheiten. Das ist ungefähr das 5- bis 20-fache von einer normalen Supplementierung. Das seht ihr also, auch wenn man Vitamin D supplementiert, ne, heißt es nicht, wenn ich jetzt mal 5.000 internationale Einheiten supplementiere, dass ich da direkt schon eine Überversorgung habe. Da muss man schon mehr machen, um das dann zu erreichen. Es gibt auch unterschiedliche Zahlen, wie hoch sollte die Vitamin D-Zufuhr sein. Wie gesagt, ich bin einer, der sagt, ja, man kann sagen, eine Basisversorgung, die sollte liegen zwischen 2.000 und 400 internationalen Einheiten. Dazu sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Wichtig ist, messen, supplementieren, messen, dann hat man immer ein genaueres Ergebnis. Ist viel sinnvoller, als wenn man da hingeht und zum Beispiel immer blind irgendwas in sich reinwirft, ne, wie man so oft hört. Wenn's nicht nutzt, dann schadet's auch nicht, ist ja oft die Aussage, das trifft bei Vitamin D nicht ganz zu. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, ich brauche Fett, um dieses Vitamin auch zu lösen. Deswegen macht es Sinn, auch Vitamin D-Supplemente zu einer Nahrung zuzuführen, damit man dementsprechend auch das besser verwerten kann. Die Bedingungen, damit, wie gesagt, über die Sonne Vitamin D gebildet werden kann, sind Mittagssonne zwischen 11 und 15 Uhr, Frühling bis Sommer. Es muss UVB-Strahlung vorhanden sein. Ich brauche einen klaren Himmel. Das heißt also, wenn der bewölkt ist, kommt keine UVB-Strahlung durch. Ich brauche eigentlich, wenn man es wirklich nimmt, eine große Hautfläche, also Arme, Beine, Oberkörper. Ich brauche eine ungeschützte Haut, das heißt keine Sonnencreme. Und jetzt muss man natürlich wieder berücksichtigen. Es darf natürlich kein Sonnenbrand entstehen. Und beim hellen Hauttyp ist es so, der wird das schneller bilden. Beim dunklen Hauttyp wird das Ganze länger dauern, um genügend Vitamin D3 zu bilden. Jüngere Menschen, die haben eine effizientere Vitamin D-Bildung als jetzt zum Beispiel ältere Menschen. Warum es in der Sonne nicht zur Überdosierung kommt, das hat ganz einfach damit zu tun, der Körper hat einen Selbstschutzmechanismus, das heißt überschüssiges Vitamin D3 wird in der Haut in inaktive Abbauprodukte umgewandelt. Die Produktion stoppt also automatisch, wenn ein sogenannter Peak Point, also ein Sättigungspunkt erreicht ist, und deshalb ist eine Vitamin D-Überdosierung durch die Sonne nicht möglich. Realistische Alltagswerte, damit man mal so ein bisschen mitkriegt, wenn ich also 10 bis 15 Minuten in der Sonne bin und habe Gesicht und Arme der Sonne ausgesetzt, da kann ich ungefähr 1000 bis 2000 internationale Einheiten bilden. Bei 20 bis 30 Minuten mit Armen und Beinen kann ich 3000 bis 10.000 internationale Einheiten bilden. Und dann, wie gesagt, 30 bis 60 Minuten große Hautfläche, da kann ich bis zu 20.000 internationale Einheiten bilden, und dann alles, was drüber ist, zerfällt dann automatisch. Das sind, wie gesagt, Schätzwerte, und das hängt natürlich einmal vom Hauttyp ab und natürlich vom UV-Index, das heißt also, wie stark die Sonne, die UVB-Strahlung auf die Erde auftritt. Warum funktioniert das im Winter nicht in Mitteleuropa? Dann sind wir so vom Breitengrad her zwischen 47 und 55. Breitengrad, nördlicher Breitengrad. Und da ist von Oktober bis März ist der Sonnenstand viel zu niedrig. Das heißt, wir haben kaum eine UVB-Strahlung. Als Faustregel kann man sich merken, wenn wir in der Sonne stehen und unser Schatten ist kürzer als unsere Körpergröße, dann wissen wir, dass der Eintrittswinkel der Sonne steiler 45 Grad ist. Und ab dem 45 Grad Winkel besteht eine Chance, dass die UVB-Strahlung durch die Ozonschicht durchtritt und dann auf der Erde auftrifft. Und somit können wir dann in der Zeit auch, wenn der Schatten also kleiner ist als unsere Körpergröße, haben wir also eine gute Chance, UVB zu bilden. Wir können nahezu kein Vitamin D bilden im Winter, weil, wie gesagt, die Sonne viel zu flach ist, da fehlt uns was. Was auch noch vielleicht interessant ist, im Solarium ist auch eine UVB-Strahlung, und diese UVB-Strahlung, die sorgt auch für eine Vitamin-D-Synthese. So, dann lässt sich natürlich durch die Ernährung, kann man ja versuchen, den Vitamin-D-Bedarf zu decken. Das funktioniert relativ schlecht. Ich gebe euch mal ein paar Zahlen. Lachs, wenn ich 100 Gramm Lachs esse, da komme ich auf 400 bis 1000 internationale Einheiten. Also wie gesagt, DGE empfiehlt 800 internationale Einheiten. Viele Wissenschaftler sprechen von 2000 bis 400 internationale Einheiten als Richtwert. Wir werden nachher noch ein paar Zahlen sehen, wenn man es umrechnen will, pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt also, da müsste man schon 200 Gramm Lachs essen, ne? Oder Hering, das sind wir so zwischen 800 bis 1200 internationale Einheiten. Makrele, 300 bis 600 internationale Einheiten. Und ja, viele, die jetzt zuhören, sagen, okay, alles klar, Lachs, Makrele, Hering steht nicht auf meiner Lieblings-Lebensmittelliste. Dann Eigelb. Da kommen wir auf 40 bis 80 internationale Einheiten. Also ich glaube nicht, dass jemand von euch 10 bis 20 Eigelb am Tag essen möchte. Und Leber ist ja der Speicherort. Da haben wir 40 bis 100 internationale Einheiten. Und der Lebertran, ne, der hat dann einen sehr hohen Wert. Das heißt also, der fette Fisch ist mit einer der besten natürlichen Nahrungsquellen. Wie gesagt, die alltagsüblichen Mengen, die reichen meist nicht aus, um den Bedarf zu decken. Jetzt haben wir aber nicht nur Kanoiden hier, wir haben vielleicht auch Menschen, die sich pflanzlich ernähren, also Vegetarier. Und da ist es so, dass Pilze, vorausgesetzt, wenn sie dem UV-Licht ausgesetzt waren, auch Vitamin D bilden. Das heißt, wenn ich jetzt einen Champignon nehme, der in einer irgendwo in irgendeinem Keller gezüchtet wurde und ich würde den Champignon rumdrehen, sodass also die Lamellen nach oben zeigen und würde den in den Sommermonaten der Sonne aussetzen, dann würden sich dort in diesen Lamellen, würde sich dort in den Pilzen Vitamin D2 bilden. Aber Vitamin D2 hat eine geringere Bioverfügbarkeit als Vitamin D3. Das heißt also, auch hier ist das nicht für eine ausreichende Versorgung. Es gibt angereicherte Lebensmittel, ob man jetzt Margarine nimmt, Pflanzenmilch oder Frühstücksflocken, da kann man hingehen und kann das Ganze dementsprechend auch, dementsprechend auch ein bisschen ergänzen. Das heißt, das kann einen Beitrag leisten, aber hier ist es so, es ist der Gehalt stark unterschiedlich, ist auch kein Ersatz für Sonne und Supplemente. Das heißt also, wenn wir schauen, von der Gesamtbewertung her ist Sonnenlicht, tierische Lebensmittel, die sind, wie gesagt, sehr gut, pflanzliche Lebensmittel weniger geeignet und denkt immer dran, in der Ernährung schaffen wir es auf 5-20%. Die Menge an Lebensmitteln, die wir konsumieren müssen, die ist also sehr hoch. Ne? Wenn man hier durch die Ernährung eine höhere Menge an Vitamin D zuführen möchte, und das ist natürlich auch dementsprechend kostspielig und somit lässt sich feststellen, dass es nahezu unmöglich ist, den Vitamin D-Bedarf über die Ernährung zu decken. Ich gebe euch mal ein Rechenbeispiel, damit dieses Problem vielleicht besser verdeutlicht wird. Um auf die empfohlene Menge von Vitamin D pro Tag zu kommen, wir sind jetzt hier bei den 800 internationalen Einheiten, müsste man essen 80 Gramm Hering oder 125 Gramm Lachs oder 1,7 Kilogramm Butter oder 3-4 Avocados und das täglich. Und da kann man schon mal sagen, okay, da merken wir, das werden wir über die Ernährung, werden wir das nicht mehr deckeln. Wir können uns also merken, Sonnenlicht ist die effektivste natürliche Vitamin-D-Quelle. Über die Ernährung allein ist eine ausreichende Versorgung kaum erreichbar. Und wie gesagt, vor allem in den Wintermonaten reicht es oft nicht aus. Warum Sonnenlicht im Winter oft nicht ausreicht, das habe ich schon erklärt. Und man kann sich das so vorstellen, ich habe eine Taschenlampe, die ich auf dem Boden aufleuchte, da habe ich zwar Licht, aber das heißt auch nicht, dass ich dann UVB-Strahlung dadurch bilden kann. Dazu kommt im Winter noch die Kleidung. Wir sind viel stärker angezogen, das hat einen langen Pulli an, man hat einen Schal an, man hat eine Mütze auf, dann man ist mehr in den Innenräumen drin. Das heißt also, auch hier ist es so, dass unsere moderne Lebensweise diesen Mangel ja eigentlich noch verstärkt. Das heißt, wir sind viel zu wenig draußen an der Luft. Wir sind im Sommer auch viel zu wenig draußen. Ne? Und selbst wenn wir im Sommer draußen sind und dann dementsprechend sozusagen unseren Vitamin-D-Spiegel aufbauen, haben wir trotzdem im Winter den Abbau. Und im Winter haben wir dann das Problem, dass spätestens nach 3 Monaten, wir haben jetzt Oktober und dann nehmen wir Oktober, November, Dezember, spätestens im Januar haben wir also unsere Vitamin D3-Spiegel, haben wir also so weit in den Keller gefahren, dass dementsprechend es Sinn macht, Vitamin D zu supplementieren. Und das entspricht auch den Hinweisen aus der Wissenschaft, die sagen, dass höhere Serumwerte an Vitamin D notwendig sind, um einen positiven Gesundheitseffekt zu erzielen. Das heißt also, die Empfehlungen von den Experten, die liegen viel höher als die Empfehlungen, die wir jetzt zum Beispiel von den Ernährungsgesellschaften haben. Warum ist das so? Bei den Ernährungsgesellschaften ist das Ziel, eine Mangelversorgung zu verhindern. Das ist das Ziel. Wenn es um die Prävention geht, dann sprechen wir von einer optimalen Versorgung und das sind andere Werte, als wir es jetzt zum Beispiel haben. Ne? Also normalerweise sagt man ja, der Serumwert, der sollte mindestens so über 25 Nanogramm pro Milliliter sein. Idealerweise sollte er zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter sein. Und um diesen Spiegel zu erreichen, dass wir so zwischen 40 und 60 Nanogramm sind, ne, das sind ungefähr so 100 bis 150 Nanomol pro Liter, wenn man das mal so umrechnet, vielleicht falls ihr andere Zahlen mit Nanomol statt mit Nanogramm arbeitet. Und da ist es so, dann liegt man so über den Daumen knapp bei 5000 internationalen Einheiten täglich. Das heißt also, das wäre das 5- oder 6-fache von dem, was die Ernährungsgesellschaft zum Beispiel jetzt in Deutschland empfiehlt. Die durchschnittlichen Empfehlungen, die man so in den Medien, jetzt in der Wissenschaft immer wieder liest, die liegen so zwischen 2500 bis 5000 Einheiten täglich. Aber besser wäre es, wenn man das messen würde, da gibt es einen sogenannten 25-OHD-Wert, der im Blut bestimmt wird und den regelmäßig kontrolliert. Es gibt auch dementsprechend auch wieder Untersuchungen, ab wann kommen wir in eine Überdosis. Da sagt man, Dosen bis zu 10.000 internationalen Einheiten täglich zählen bei gesunden Erwachsenen als sicher, wenn das Gleichgewicht auf die Mineralstoffe auch stimmt. Das heißt also, es gibt sogenannte Kofaktoren, die müssen dementsprechend eingehalten werden. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Zahlen nochmal, damit ihr ungefähr wisst, was also so wichtig wäre. Also im Gesundheitsbereich, wie gesagt, sprechen wir von 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Da sind wir ungefähr so zwischen, ja, sagen wir so 100 bis 150 Nanomol, um ausreichend mit Vitamin D versorgt zu sein. Das heißt also, auch hier soll der Wert höher liegen, als er von der DGE vielleicht empfohlen wird. Es gibt auch andere Empfehlungen, wenn man jetzt mal über den Daumen mal so ein bisschen rechnen möchte, dann liegt man so bei 40 bis 70 internationalen Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht täglich beim Erwachsenen zur Erhaltung. Das würde bedeuten, ein Mensch, der 70 Kilo wiegt, 40 mal 70 sind 2800, 70 mal 70 sind 4900 internationale Einheiten. Das heißt also, er sollte dann ungefähr zwischen 2800 bis 4900 internationalen Einheiten liegen. Es gibt aber auch eine Faustregel, wo man mit 10 Kilogramm Körpergewicht rechnet. Da sagt man also 700 bis 800 internationale Einheiten pro 10 Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Kilogramm wenn ich jetzt ein Körpergewicht habe von 100 Kilogramm, wären das dann zwischen 7.000 und 8.000 internationalen Einheiten. Bei einer Person von 70 Kilogramm wären es 4.900 bis 5.600 Einheiten. Ich würde immer hingehen und den aktuellen Wert messen lassen beim Arzt. Und dann spielt das Faktor, wie schwer bin ich, was für ein Alter habe ich, was für einen Lebensstil habe ich, um dann dementsprechend auch eine genaue Empfehlung zu geben. Das heißt also, die allgemeinen Richtwerte liegen, wie gesagt, ungefähr so 2,8 bis 4,9. Und jetzt hört man manchmal, ich nehme einmal in der Woche 20.000 Einheiten. Die anderen sagen, ich nehme täglich 5.000 Einheiten. Auch das wird diskutiert, was ist besser, eine tägliche Einnahme oder einmal in der Woche. Hier gibt es Mediziner, die sagen, ich bin froh, wenn der nicht dran denkt, dass er einmal in der Woche die 20.000 nimmt. Andere Mediziner sagen, es wäre eigentlich besser, wenn er täglich die Vitamin-D-Substitution macht. Das wäre wesentlich besser, als wenn man jetzt hingeht und gibt sich immer wieder so eine Maxidröhnung und dann lässt man wieder eine Woche verstreichen. Auch hier vielleicht ein Tipp von mir, eine Routine entwickeln. Wir machen das zum Beispiel bei Omega-3-Supplementierung. Wir haben da und auch Vitaminsupplementierungen haben wir am Kühlschrank eine Excel-Tabelle hängen. Und auf dieser Excel-Tabelle stehen dann die ganzen Produkte, Supplements drauf, wie oft und wann sie genommen werden. Und den Kühlschrank, das ist ein Ort, wo man täglich mehrmals hingeht. Da kann man dementsprechend immer ein Kreuz machen, wenn man es schon genommen hat oder wenn man es noch nicht genommen hat, wird man wieder daran erinnert. Das heißt also als Fazit von dem Ganzen, was wir bis jetzt gemacht haben, nutzt die oben genannten Werte als Anhaltspunkte, lasst aber euren Vitamin D-Status idealerweise durch einen Bluttest bestimmen und dann besprechen, dann mit dem Arzt, welche Dosierung dann sinnvoll wäre, um eine Über- oder Unterdosierung zu vermeiden. Als Kofaktor, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, ne, ist Magnesium und K2 wichtig, wenn es darum geht, für die Vitamin D-Verwertung. Worauf sollte man achten jetzt bei der Einnahme? Auch das ist wieder wichtig, wenn es darum geht, wenn ich jetzt supplementiere. Wir haben ja Nahrungsergänzungsmittel. Wenn Sie jetzt ins Internet gehen und geben da mal ein Vitamin D-Supplemente, dann gehen 100.000 Seiten auf und jeder verspricht Ihnen, das ist das Beste, das Optimalste und so weiter. Auch hier spielt natürlich die Qualität wieder mit eine Rolle. Das heißt also, man sollte immer darauf achten, einen hochwertigen Nahrungsergänzungspräparat für die Vitamin D-Versorgung in Erwägung zu ziehen. Vor allem jetzt in den Wintermonaten ist das sinnvoll, um einen Mangel zu vermeiden. Bei mir ist es so, dass ich übers ganze Jahr Vitamin D3 supplementieren muss, weil ich ganz einfach viel zu wenig in die Sonne gehe im Sommer, in den Sommermonaten. Ich habe das regelmäßig gemessen, zweimal im Jahr. Ich habe das im Herbst messen lassen, um zu schauen, wie voll ist mein Speicher jetzt, und habe es dann im Frühjahr messen lassen, um zu schauen, inwieweit hat sich mein Speicher reduziert. Und es war immer so gewesen, dass der im Herbst gar nicht richtig voll war. Das heißt also, ich habe schon eigentlich halbvolle Speicher in den Wintermonaten, und dann ist natürlich klar, dass in den Wintermonaten dann dementsprechend ja, dann der Bedarf natürlich fehlt und in dem Moment natürlich ein Mangel reinrutscht. Und das Schöne ist, da reicht oft eine Kapsel am Tag, damit kann ich meine Vitamin D-Speicher auffüllen, ohne dass ich aufwendig hier eine Ernährungsumstellung machen muss. Hochwertige Vitamin D-Präparate, die bieten also eine bequeme Lösung. Wichtig ist, es soll ein Vitamin D3 sein. Das heißt also, diese Form von Vitamin D hat eine besonders hohe Bioverfügbarkeit. Wir haben ja gehört, das Vitamin D3 ist das aktive Vitamin und das wird in der Niere gebildet. Das heißt, wenn ich das aktiv zuführe, dann muss ich das nicht mehr über die Leber und der Niere bilden. Somit ist das besser. Dann macht es Sinn, eine Kombination mit Vitamin K2 zu machen. Das unterstützt die Kalziumverwertung. Dazu komme ich noch. Auch hier, wie gesagt, es hat Vorteile, wenn man D3 mit K2 supplementiert. Es ist kein Muss. Ich darf nur D3 nehmen, wenn ich auch K2 nehme. Das stimmt nicht, weil die Wirkungsspektren sind von jedem Vitamin separat. Das heißt, Vitamin D hat Bereiche, wo Vitamin K nichts mit zu tun hat. Vitamin K2 hat Bereiche, wo Vitamin D nichts zu tun hat. Aber sie haben auch Bereiche, wo sie sich gegenseitig sozusagen ergänzen oder gegenseitig sogar helfen. Und da macht es dann Sinn. Dann auf die Qualität achten, also frei von unnötigen Zusatzstoffen oder Verunreinigungen. Es soll eine hohe Verträglichkeit, eine Bioverfügbarkeit da sein. Eine hochwertige Vitamin D3-Form ist, wie gesagt, das Cholecalciferol. Das ist, hat die beste Aufnahme. Es gibt Kombinationen mit K2, um eine optimale Kalziumverwertung zu gewährleisten. Wie gesagt, da ist K2 wieder wichtig. Wenn ich K2 verwende in einem Produkt, dann soll das in einem MQ7 in einer MQ7-Form vorliegen. Das heißt also, das hat die höchste Bioverfügbarkeit. Es soll eine zertifizierte Qualität sein. Das heißt, schaut, gibt es von den Produkten unabhängige Labortests? Dann soll man schauen, dass man unnötige Füllstoffe vermeidet. Das heißt also, manchmal werden irgendwelche künstliche Zusatzstoffe zugeführt. Das sollte weniger drin sein. Bei Vitamin D-Tropfen gibt es ja auch, sollte man darauf achten, dass kein minderwertiges Sonnenblumenöl zusätzlich verwendet wird. Da haben wir wieder unnötig Omega-6-Fettsäuren, sondern wenn eher ein MCT-Öl. Das heißt also, von Kokosöl wäre da besser. Da komme ich noch dazu. Dann, wenn ich vegane Omega-3-Quelle suche, dann sollte man vegane Öle verwenden, die aus Flechten hergestellt werden. Flechten sind Symbiosen aus Pilzen und Algen. Und es gibt bestimmte Flechtenarten, vor allem im Norden zum Beispiel, gibt es Flechtenarten, die das Vitamin 3, das sogenannte Cholecalciferol, bilden. Das heißt also, die höchste Bioverfügbarkeit haben. Die sind identisch dem körpereigenen Vitamin D3. Dann wichtig, wenn ich vegan, dann soll das 100% vegan, pflanzenbasiert und tierfrei sein. Wie gesagt, bei den Flechten ist es so, die werden kontrolliert, kultiviert, dann die enthalten, wie gesagt, das Provitamin, das wird extrahiert, das wird dann mit UV-Strahlung in Vitamin D3 umgewandelt, dann wird das Ganze gereinigt und für die Supplemente verwendet. Dass der Prozess, der hier durchlaufen wird, der ähnelt ähnlich der natürlichen Form der Vitamin D-Bildung in der Haut. Warum veganes Vitamin D3 sinnvoll ist? Ich habe die gleiche Wirkung wie beim tierischen D3. Ich habe eine bessere Bioverfügbarkeit als beim D2. Das ist also geeignet für Veganer, Vegetarierinnen oder Menschen, die aus ethischen Gründen zum Beispiel kein Fleisch essen. Dann wichtig zu wissen, auf den Supplementen sollte auch explizit stehen, Vitamin D3 aus Flechten oder veganes Cholecalciferol. Pflanzlich allein reicht er nicht aus. Also da sollen wirklich die Bezeichnung sollte drauf sein. Und beim MCT-Öl, das sind mittelkettige Fettsäuren, die werden vom Körper sehr schnell verdaut, direkt in Energie umgewandelt. Im Gegensatz zu den langkettigen Fetten, die halt eingelagert werden. Und das MCT-Öl wird hauptsächlich aus Kokosöl oder aus Palmkernöl hergestellt. Und das wird dann durch technische Verfahren dann, wie gesagt, werden diese mittelkettigen Fettsäuren isoliert. Das Endprodukt, das ist ein farb- und geschmacksneutrales Öl. Ich habe das auch zu Hause. Die Öle, die haben hochwertige Fettsäuren, die für unser Körper sehr gut sind. Das heißt, MCT-Öl gibt uns schnell Energie. Es wird direkt über die Leber verstoffwechselt. Ich habe kaum eine Speicherung als Körperfett. Es ist, wird schnell umgebaut in Ketone zur Energiebereitstellung. Also sehr beliebt bei der ketogenen Ernährung. Die Darmverträglichkeit von MCT-Öl ist so, dass es leicht verdaulich ist. Kann antimikrobielle Effekte haben. Und wie gesagt, da Vitamin D ja fettlöslich ist, kann es die Aufnahme von Vitamin D verbessern. Und das ist halt wieder sinnvoll bei Tropfenpräparaten. So, da haben wir jetzt hier, ja, wenn man dann das Ganze mal umrechnet im Vergleich zu den oben genannten Lebensmitteln, die ich vorhin erwähnt habe, ist, wenn man die wahrscheinlich zusätzlich essen würde, könnte man den Bedarf mit Vitamin-D-Kapseln bereits ab wenigen Cent pro Tag decken. Das heißt also, es ist relativ einfach, es ist alltagstauglich, ich muss nichts verändern, ich nehme einfach meine Kapseln oder meine Tropfen. Ich habe weniger Kalorien, als wenn ich das jetzt im Essen zu mir führen wollte, mit natürlicher Nahrung. Und wie gesagt, unser Tipp nochmal, achtet auf eine zertifizierte Qualität. Achtet drauf, dass freiwillig und öffentlich auch unabhängige Laborberichte zugeführt werden. dass die Produkte frei von Schwermetallen sind, keine Pestizide oder andere schädliche Stoffe haben. Fragt unbedingt auch nach, falls im Bericht die von der Produktseite ihr das nicht findet. Ich gehe gern immer auf die Produktseiten und suche dann alles, was zu den Produkten da drin steht. Manchmal sind dann auch Laboruntersuchungen, die Laborergebnisse auch mit aufgelistet. Das ist also ganz gut. Ja, das heißt zusammenfassend, wenn es jetzt um das Vitamin D geht, können wir also sagen, Vitamin D wird durch unseren Körper gleicht, oder der Weg von Vitamin D, der gleicht einer anspruchsvollen Balance zwischen Sonnenlicht, Ernährung und Supplementierung. Eine alleinige Aufnahme über die Lebensmittel ist sehr schwierig, da Vitamin D nur in wenigen Nahrungsmitteln vorkommt, vor allem die, die wir essen. Und zudem kann unser Körper nur durch ausreichende Sonnenstrahlung optimale Mengen selbst produzieren. Jetzt zu Vitamin K2. Das ist das sogenannte Männerchinon. Das ist auch ein fettlösliches Vitamin und das spielt eine zentrale Rolle im Kalziumstoffwechsel. Während Vitamin D dafür sorgt, dass das Kalzium über den Darm aufgenommen wird, sorgt das Vitamin K2 dafür, dass das Kalzium dann auch an die richtigen Stellen gelangt. Das heißt, es ist ein Anti-Aging-Vitamin, das für den Erhalt von Knochen und Blutgefäßen wichtig ist. Hier gibt es klinische Studien, die sagen also, man sollte mindestens 200 Mikrogramm K2 und 40 Mikrogramm D3 am Tag nehmen. Das sind also 1600 Einheiten dann in dem Moment, 1600 ist richtig, Einheiten Vitamin D3, internationale Einheit. Was ist die Aufgabe von K2? K2 ist wichtig für die Knochengesundheit. K2 ist wichtig für die Mitochondrienaktivität. Es dient einem antioxidativen Schutz. K2 ist aber lichtempfindlich, luftempfindlich. Deswegen sollte, wenn man das in Ölform zuführt, in Tröpfchenform, soll das immer lichtgeschützt sein. Am besten im Kühlschrank aufbewahren, da ist es kühl. Die Flasche immer sofort verschließen, damit also wenig Luft drankommt. Das ist hier sehr gut. Dann ist Vitamin K2 für die Stimulation von Sexualhormonen wichtig. Und jetzt kommt dieses Zusammenspiel mit dem Vitamin D3. Es aktiviert das Osteokalzin. Und das Osteokalzin, das hilft in dem Moment, das Kalzium in die Knochen einzubauen. Das heißt also, wenn ich mehr Kalzium aufnehme über den Darm, dann will ich natürlich, dass das Kalzium nicht in den Blutgefäßen rumschwimmt und sich irgendwo ablagert, sondern ich möchte, dass dieses Kalzium auch in die Knochen eingelagert wird. Und dafür brauchen wir das Osteokalzin. Dann aktiviert Vitamin K2 mit D3 das Matrix-GLA-Protein, sogenannte MGP. Und das sorgt dafür, dass weniger Ablagerungen in den Gefäßen entsteht, dieses Protein. Das verbessert die Durchblutung, die Fließeigenschaft des Blutes und verhindert, dass sich das Kalzium in den Arterien und in den Weichteilen ablagert. Und wenn man diese Produkte D3, K2 über mehrere Jahre nimmt, dann mindert es auch nachweislich Gefäßablagerungen. Das heißt also, wir haben das selbst schon erlebt, haben eine Kundin gehabt, die hat an der Karotis Ablagerungen gehabt, hat dann Vitamin D3, K2 genommen und hatte dementsprechend dann später weniger Ablagerungen bei der Folgeuntersuchung. Die natürliche Quelle, das heißt also, Vitamin D und K2 ist ein funktionelles Team auch. Die natürliche Quelle von K2 sind tierische fermentierte Lebensmittel. Das heißt also, das Natto hat einen sehr hohen Gehalt. Dann gereifter Käse, Butter aus der Weidemilch, wichtig, Eigelb, Leber. Wie gesagt, bei uns in der westlichen Ernährung haben wir also nur kleine Mengen, die wir dazu führen. Wir unterscheiden beim K2 einmal das MK4, das ist kurzkettig, das ist nur kurz wirksam, körpereigen, und das MK7, das habe ich schon erwähnt, das hat eine längere Halbwertszeit, ist auch häufig in den Supplementen, in den guten Supplementen. Und eine Supplementierung von K2 ist, wie gesagt, sinnvoll, wenn ich höhere Vitamin-D-Supplementierung habe, wenn ich ein Osteoporose-Risiko habe, wenn ich eine geringe Zufuhr über die Ernährung habe. Bei älteren Menschen, wie gesagt, da sollte man dementsprechend da an diese Supplementierung denken. Wir sprechen so von MQ-7 50 bis 200 Mikrogramm pro Tag. Und die Einnahme soll zu einer fetthaltigen Mahlzeit sein. Deswegen benutze ich gerne ein Kombiprodukt. Da hat man gleich beides drin. Wichtig ist natürlich mit dem Arzt abklären, wenn ich jetzt einen Vitamin K-Antagonist habe, Makoma oder Warfarin, also Blutverdünner, dann würde ich das mit dem Arzt nochmal abklären. Für wen ist das sinnvoll mit Vitamin K2? Auch hier nochmal der Unterschied. Vitamin K ist wichtig für die Blutgerinnung. Vitamin K2 ist wichtig für die Knocheneinlagerung. Also auch da nochmal ein kleiner Unterschied. Und für ältere Menschen über 65 ist es wichtig, für Leute, die wenig in der Sonne sind, Büroarbeit, Pflegeheime sind, Menschen mit dunkler Hautfarbe, Schwangere, Stillende, dann Menschen mit Osteoporose, Personen mit chronischen Darmerkrankungen und Veganerinnen, da sollte man dementsprechend auch an Vitamin K2 denken. Wie gesagt, Vitamin D in Kombination trägt zur Sturzprävention, zur Knochengesundheit und zur Immunabwehr bei. So, das war jetzt knapp eine Stunde geballtes Wissen über Vitamin D3 und über K2 und die Kombination, wann und warum es sinnvoll sein kann, das zu kombinieren. Für alle, die jetzt das Podcast hören, ich lade Sie gerne ein, jeden Mittwochabend um 18 Uhr machen wir live diese Webinare. Das heißt, Sie können dann gerne Fragen in den Chat reinstellen. Ich werde mir jetzt den Chat auch gleich anschauen und dementsprechend die Fragen beantworten. Für alle, die das Podcast hören, verabschiede ich mich und wünsche Ihnen viel Motivation, viel Durchsetzungsvermögen und Konsequenz die nächsten bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Podcast hoffentlich.